ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, mir interessante Gäste einzuladen. Gäste, bei denen man sich fragt, wie haben sie es gemacht? Wie schaffst du es, als junger Mensch 50 Millionen Dollar an Preisgeldern zu gewinnen, als Pokerspieler? Dieser Frage nähern wir uns etwas an mit meinem Gast heute. Es ist Deutschlands bekanntester Pokerspieler, Fedor Holz.
Talk mit Thies.
Das war der erste Tag, da habe ich 1 Million verloren und es war so, okay, so, aber ich bin jetzt noch im Modus. Das ist die Königsdisziplin, ne? Also das ist halt, im Pokern läuft es teilweise einfach 100 Mal gegen dich, 200 Mal gegen dich und du musst trotzdem nochmal mit positivem Mindset dich ransetzen und sagen, okay, ich gebe jetzt mein Bestes. Gut, aber du bist ja nicht immer nur aufgeregt, wenn du eine schlechte Hand hast, sondern manchmal bist du auch aufgeregt, wenn du eine gute Hand hast.
Kannst du das gegebenenfalls unterscheiden, ob jemand aufgeregt ist, weil er ein gutes Blatt hat oder weil er ein schlechtes Blatt hat?
Manchmal geht das, aber der entscheidende Punkt ist, wie dein Körper sich dann entwickelt. Das war auch das größte Game, was ich je gespielt habe. Also der Einsatz war 800.000, da hätte ich auch 2-3 Millionen verlieren können. Das heißt, 1 Million war dann absolut eine verrückte Zahl, aber relativ zu diesem Game war das der normal, in Anführungszeichen, normale Verlust oder Gewinn in diesem Game.
Fedor Holz, Deutschlands erfolgreichster Pokerspieler. Er war der einzige Spieler weltweit, der sowohl im Online- als auch im Live-Poker Weltranglisten-Erster war. Fedor hat über 50 Millionen Dollar an Preisgeldern gewonnen. Ich bin normalerweise nicht so ein Fan von Zahlen. Aber das ist dann doch schon ganz beeindruckend, das alles mit 32 Jahren. Seine Spitznamen sind German Wunderkind, The Young Prince oder The Prince of Poker. Und im Juni 2019, da wurde er als einer der 50 besten Spieler der Pokergeschichte genannt. Neben seiner aktiven Karriere ist Fedor auch als Investor und als Unternehmer tätig. Außerdem arbeitet er als Coach und hält Vorträge. Über Strategien, wie wir ruhig bleiben in Drucksituationen, wie wir Resilienz aufbauen oder auch ein Scheitern nutzen für uns, hat er geschrieben in einem Buch. Und das heißt All In. Besiege dich selbst und wachse über dich hinaus. Fedor ist in Saarbrücken aufgewachsen mit 2 Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter. Und in diesem Podcast erzählt er von seinem besonderen Weg. Er hat wahnsinnig viel Schule geschwänzt damals. Er hat auch sein Studium abgebrochen. Es gab schwere Zeiten, in denen er ein bisschen orientierungslos war. Aber ihm wurde auch schnell klar, dass er seinen Lebensunterhalt als professioneller Pokerspieler verdienen wollte. Was dann ja auch nach und nach geklappt hat, trotz diverser kleiner Rückschläge zwischendurch. Er hat mehrfach betont, dass er seine größten Erfolge nicht durch mehr Wissen, sondern durch emotionale Stabilität erreicht hat. Gelassen bleiben also, selbst wenn Millionen auf dem Tisch liegen. Seit einiger Zeit wohnt er in Wien, zunächst mal in einer Wohngemeinschaft. Da gab es sogar einen, der kein Poker spielte, aber ich glaube wohl auch wirklich nur einen. Wir haben uns in München getroffen und Fedor ist ein sehr zugänglicher, ein freundlicher Mensch, der sich immer wieder große Mühe gibt, dieses doch ziemlich komplizierte Spiel möglichst einfach zu erklären. Wobei mir aufgefallen ist, wie schwierig ihm das auch gefallen ist, eindeutige Aussagen über dieses Spiel, über diesen Sport zu tätigen, da man so wenig Allgemeines sagen kann. Denn alles kann je nach Situation auch wieder ganz anders sein oder etwas ganz anderes bedeuten. Was für uns aber natürlich besonders spannend ist, wie er es geschafft hat, seine Gegner zu lesen. Mit allem, was dazugehört. Mimik, Gestik, das Gesicht. Es gibt hunderte Dinge, die dir Informationen verraten können, auch wenn dein Gegner sie gar nicht preisgeben möchte oder sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Es ist kompliziert, aber man bekommt in diesem Podcast ein ganz gutes Gefühl für diese Komplexität und die Schwierigkeit dieses Spiels. Aber es ist auch für uns Laien hochspannend. Viel Spaß am Pokertisch zusammen mit Fedor Holz, einem der Besten.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag und hallo.
Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt. Wir haben, glaube ich, eine gute Zeit vor uns.
All in. Ey, das ist doch ein Begriff. Und ist das nicht kurios, den gefühlt seit ein paar Jahren
alle benutzen, vor allem die Fußballer. Man hat vor 5 Jahren diesen Satz noch nicht gehört. Nee, dann gehen wir all in. Ich sehe noch Toni Kroos vor der Kamera. Nee, und dann gehen wir all in. Plötzlich sagen sie alle diesen Satz. Ist es nicht interessant, dass der plötzlich einfach überall ist?
Ja, ich glaube, in der Politik hört man den auch oft. Gerade amerikanische genau. Politik.
Ah, sogar, ja.
Da gibt es viel Poker-Linguistik. Und im Sport ist, ja, ich glaube, das eine beeinflusst auch das andere.
All-in ist Poker, oder?
Ja, ich meine, es geht, glaube ich, so generell aus Kartenspielen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Poker die erste Variante davon war, wo das aufkam. Aber ich in meinem Kopf, und das kann jetzt auch einfach falsch sein, ich stelle mir das so vor, dass es aus dem Wilden Westen, egal welches Spiel damals, ich glaube mit 5 Karten und Tauschen, was ich glaube Five-Card-Draw war so eine der ganz ursprünglichen Spiele. Aber ja, also Poker ist auf jeden Fall nicht die, glaube ich, nicht die erste Variante oder das, was ich jetzt spiele, ist eine ganz moderne Variante, aber ja Kartenspielen am Tisch mit 3, 4 Leuten, ja, so stelle ich mir das irgendwie vor.
Ist heute ein Marmeladentoast-Tag für dich?
Soweit läuft alles gut. Ja. Ich glaube, heute kann nicht so viel schief gehen, hoffe ich.
Wann hast du deinen letzten Marmeladentoast gegessen?
Ich habe lustigerweise heute Morgen Croissant mit Marmelade gegessen. Also es ist okay. So nah wie möglich dran, wie es nur geht.
Ein Ding, das du wirklich aus deiner Kindheit beibehalten hast, oder? Das Paradies für dich auf Erden. Der Marmeladentoast hat für dich immer eine besondere Bedeutung gehabt.
Ja, das stimmt. Und dafür muss ich sagen, halte ich ihn eigentlich nicht mehr so sehr in Ehren. Also ich esse heutzutage sehr wenig Brot. Und deswegen hat es den ein bisschen aus meinem Leben verbannt. Aber früher war Marmeladentoast war einer meiner Lieblingsdesserts.
Und es war auch quasi deine Überlebensration.
Das stimmt.
In Zeiten, als du wirklich knapp bei Kasse warst, als du auch ein bisschen orientierungslos warst und Schule war immer nicht so doll und Studium war auch irgendwie nicht so das Richtige, dann hingst du auch so ein bisschen durch. Aber man kann von Marmeladentoast und Spaghetti monatelang leben.
Ja, das stimmt. Damals hatte ich nicht so den argen Wunsch nach viel unterschiedlichem Essen. Ich war sehr glücklich mit meinen Lieblingsspeisen. Also was ich auch nicht so, also Kebab war auch eine der, gerade aus dem Saarland, da gibt es wahnsinnig gute Kebabläden. Also das war auch für 3 Euro, 3,50 Euro war das ein sehr, sehr gutes Preis zu Essensverhältnis.
Okay, also die Güte des Kebabs richtest du nach dem Preis. Denn ich habe mich gerade gefragt, warum gibt es in Saarbrücken bessere Kebabläden als in Karlsruhe oder in Mannheim zum Beispiel?
Ja, da habe ich nicht so viel probiert. Nein. Aber jetzt in Wien, wo ich lebe, nicht vergleichbar. Also Wien hat sehr schlechte Qualität, muss ich leider sagen.
Ja, guck also mal, die Wiener. Kebab.
Vielleicht liegt es auch in Deutschland, glaube ich, gibt es generell einfach sehr gute Kebab.
Ja. Fedor, man kann im Pokern, und das hast du getan, wahnsinnig viel für seinen Lebensweg mitnehmen. Was zum Beispiel?
Also im Groben ist, glaube ich, viele der Bereiche sind mir erst richtig aufgefallen, als ich dann in anderen Bereichen Zeit verbracht habe, gearbeitet habe, in Unternehmen investiert habe. Ich würde sagen, ein sehr großer Teil beschäftigt sich mit dem Thema Risiko. Wie schätze ich Risiko ein? Wie gehe ich Risiko ein? Da hat viel damit zu tun, zum Beispiel, wie viel möchte ich setzen? Also wenn ich jetzt ein Investment mir überlege, grundsätzlich eine Strategie generell, wie viel Risiko möchte ich dort gehen? Wie viel, im Poker sprechen wir da von der Bet Size, also wie viel Geld zum Beispiel möchte ich jetzt auf eine bestimmte Idee oder ein Investment setzen? Das ist ein recht wiederkehrendes Thema gewesen. Das ist aber auch übertragbar auf persönliche Entscheidungen. Also Zeit zum Beispiel ist ja auch eine Ressource, die man gut überlegt einsetzen sollte. Dann würde ich sagen, ist der mentale Aspekt ein ganz großer. Wie gehe ich mit Niederschlägen oder mit Rückschlägen um? Wie schaffe ich es, mich auf den Prozess zu fokussieren? Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Reise gewesen, mich von dem Ergebnis zu lösen und mehr darauf zu fokussieren, dass ich nachhaltig gute Entscheidungen treffe. Und dann würde ich sagen, ein sehr großer Aspekt beim Pokern spezifisch ist auch der strategische Teil, also der spieltheoretische Teil jetzt im Pokern, aber ist natürlich auch sehr übertragbar mir. In ganz vielen anderen Bereichen geht es auch darum, wie überlege ich mir jetzt eine gute Strategie? Was ist denn hier eine gute Strategie? Und wie kann ich die stetig weiterentwickeln? Wo sind die Schwachstellen? Wo sind die Möglichkeiten? Also es gibt schon recht viele Bereiche, die mir sehr viel dann für unternehmerische oder andere Bereiche geholfen haben.
Das klingt natürlich dann immer so gut. Also es gibt im Poker diese Regeln und ich lerne mit Druck umzugehen. Aber das natürlich jetzt ins echte Leben zu übertragen, klingt toll. aber ist dann sicherlich nicht ganz so einfach. Hast du ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, ja, aber aus dem Pokern habe ich wirklich das gelernt und jetzt im Unternehmerischen oder auch im Privaten konnte ich das auch so anwenden. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber vielleicht fällt dir auch einmal so ein Beispiel ein, das uns überzeugt. Abseits der PR, weißt du, weil es klingt natürlich so gut. Ja, Poker spiegelt das ganze Leben wieder. Ich habe Poker verstanden, dann habe ich auch das ganze Leben verstanden.
So würde ich es nicht formulieren. Ich würde eher sagen, dass es spezifische Lernbereiche dort gibt, die in anderen Bereichen nicht so häufig sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon spreche, mit Rückschlägen umzugehen, ist ein ganz konkretes Beispiel, ist, dass ich in meiner Pokerkarriere sehr viel Geld verloren habe. Ich habe mehr gewonnen, als ich verloren habe. Aber es gab ganz viele Situationen, wo ich auf der Verliererseite stand. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ganz konkret heute genauso ist, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und es geht negativ aus. So, ich verliere Geld damit oder es jetzt in einem Unternehmen, das funktioniert was nicht, dann würde ich sagen, dass ich eine sehr positive Sichtweise auf diese und dann sehr reflektiert dann mit diesem Prozess umgehe, mir überlege, okay, was kann ich daraus lernen, was würde ich jetzt nochmal so machen, was würde ich mitnehmen, was würde ich zum Beispiel verbessern. Und das ist, würde ich sagen, eine Eigenschaft, die ich genau durchs Pokern erlernt habe eben, wo, wenn ich jetzt das vergleiche, dann würde ich bei einigen sehen, dass sich da sehr an dem Ergebnis festgehalten wird. So, es hat nicht funktioniert oder es hat andersrum genauso. Also ich würde auch sogar wichtiger die andere Seite, es hat was funktioniert. Auch da bin ich anders, dass ich dann eher sage, okay, es hat zwar funktioniert, aber was kann ich denn trotzdem besser machen? Und ich glaube, so dieser Fokus zum Beispiel, den finde ich jetzt nicht so üblich, wenn ich jetzt schaue, wie andere Leute da agieren. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Ja.
Wir werden gleich natürlich auf ein paar der Dinge ganz detailliert nochmal so eingehen, weil es auch für uns faszinierend ist, was du als Pokerspieler leistest, welche Fähigkeiten du dir antrainiert hast. Wir wollen ganz am Anfang trotzdem einfach nur mal gucken, wie du überhaupt eingestiegen bist in dieses Business. Schach stand als allererstes mal für den 8-jährigen Fedor wirklich ganz groß im Hoch im Kurs. Wie kamst du zum Schach?
Es war, glaube ich, durch zwei Wege. Auf der einen Seite gab es in der Schule einen Schachcomputer.
Den Schachcomputer?
Da habe ich mich gerne mit beschäftigt. Und auf der anderen Seite hat mir einen Freund von meiner Mutter einmal Schachspielen gezeigt und mit dem habe ich gerne Schach gespielt. Und so bin ich dann dazu gekommen, mir einen Verein zu suchen, der zum Glück recht in der Nähe war, von wo wir gewohnt haben.
Warst du ein Weird Kid?
Ja, ich glaube, ich würde schon sagen. Ich glaube, ist jetzt die Frage, was man unter weird versteht, auf jeden Fall anders, ja. Herausstechend auf eine gewisse Art und Weise schon, ja.
Und auch gerne alleine oft. Oder nicht unbedingt?
Nicht unbedingt. Ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, manchmal hat sich's auch einfach ergeben. Also ich habe zum Beispiel sehr gerne geträumt, wenn wir Auto gefahren sind. So, ich habe immer aus dem Fenster geguckt und eigentlich, ja, geträumt. Aber ich war jetzt nicht gerne isoliert eigentlich. Nein, ich war nicht gerne alleine.
Ich glaube, dass du irgendwann einmal Poker spielen würdest, das hat sich wahrscheinlich daran gezeigt, dass du schon sehr früh Monster unter deinem Bett gefunden
hast. Das weiß ich, den Zusammenhang weiß ich nicht, aber
das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Ja. Aber Monster ist so ein Begriff auch aus dem Poker. Oder
das habe ich jetzt gar nicht.
Witzig. Und daran hast du nicht gedacht, Monster.
Nee, weil das sagen wir. Wir sagen das recht selten. Okay, also man sagt es zwar, aber das wäre jetzt nicht so in unserem täglichen Sprachgebrauch.
Denn wenn einer zum Schluss noch die Hammerkarte rausholt, um das Blatt zu vervollständigen, das ist doch das Monster, oder?
Ja, ist genau. Man sagt es einfach zu starken Händen generell. Wenn du jetzt eine sehr starke Hand hast, dann hast du ein Monster, ja.
Schule war nicht so dein Ding. Du schreibst darüber. Auch wirklich erstaunlich, wie viel du gefehlt hast. Ich meine, du warst unterfordert, muss man sagen. Es hat dich nicht abgeholt.
Es hat mich nicht abgeholt. Ja, irgendwann ging Unterforderung dann auch einfach irgendwann wusste ich wirklich die Sachen dann auch nicht mehr. Ja. Also am Anfang, glaube ich, umso jünger ich war, umso mehr war es wirklich, glaube ich, einfach, okay, ich habe Lust und ich will leisten und das ist einfach nicht die Forderung da. Und dann, umso älter ich wurde, umso mehr ich mich rausgezogen habe, war ich dann teilweise auch nicht mehr in der Lage, da groß zu leisten. Und ich glaube, das hat sich dann irgendwie in so einem Kreis unterstützt. Ja. Oder ja, also Deswegen, ja, ich habe mich da schon sehr rausgezogen irgendwann.
Du hast einen sehr hohen IQ, oder? Das wurde irgendwann mal festgestellt.
Also ich glaube, dass ich 2 oder 3 IQ-Tests gemacht habe in unterschiedlichen Phasen, weil auch für eine Klasse zu überspringen oder teilweise da ging es dann auch um weiterführende Schule, dann bei einem musste ich das machen und ich glaube, ich weiß auch die konkreten Ergebnisse nicht mehr. Also ich glaube, dass es irgendwo zwischen 135 und 145 war, so in dieser Richtung, ja.
Ist ja oft der Fall bei Unterforderung dann. Du hast Klassen übersprungen, aber auch mal eine wiederholt dann, oder?
Ja.
Warum? 2. Also weil du einfach nicht oft genug da warst.
Nee, nicht nur. Also das ist die zweite Art und Weise, wie ich die Klasse übersprungen habe, ist, ich bin von Nordrhein-Westfalen ins Saarland wieder zurückgezogen und die haben 2 unterschiedliche Schulsysteme, G9 und G8.
Ja.
Und ich bin aber trotzdem einfach in eine Klasse weiter, was dann effektiv eine übersprungene Klasse ist. Und das war eine Option für mich. Ich durfte mir das aussuchen, habe das gemacht. Und dann war vor allem alle naturwissenschaftlichen Fächer waren im Saarland viel anspruchsvoller. Also die hatten die schon länger und schwerer. Und ich hatte das, also es war wirklich quasi von null anfangen. Die haben schon 2, 3, 4 Jahre Chemie, Physik, Biologie. Und ich hatte gar kein Grundwissen und auch kein Interesse, ehrlicherweise. Und dann hatte ich in den Fächern halt eine, ich glaube, 2 Fünfen, und bei 2 Fünfen ist man dann sitzen, oder bin ich dann sitzen geblieben, ja. Und dann hat sich das erledigt.
Ich habe damals Ähnliches bei Chemie erlebt, auch Umzug in ein anderes Bundesland. Ich habe bis zum Abi, habe ich Chemie nichts verstanden, konnte ich auch nicht nachholen, bin auch kein naturwissenschaftlicher Typ, habe auch noch im Abitur eine 5 gekriegt in Chemie. Also wirklich, ich musste das also durchziehen und natürlich, ich kenne das.
Ja.
Ja. Und du durftest dann zurück wieder nach Saarbrücken. Genau. War die Großmutter noch. Da hast du dich auch wieder ein bisschen wohler gefühlt. Aber Schule war nicht dein Ding. Und Studium, was hast du? Medientechnologie war das, oder?
Medieninformatik.
Medieninformatik, ja. War das. Letztendlich war auch nicht so dein Ding. Und das hast du dann auch eher so ein bisschen halbherzig betrieben, nebenbei gepokert. Diese Art der Orientierungslosigkeit. Es ist ja alles gut ausgegangen am Ende, aber zu dem Zeitpunkt weiß man ja nicht, was kommt und was wird aus einem. Man macht sich als Eltern ja auch Sorgen. Wie haben dich deine Eltern begleitet in diesem Prozess?
Ja, das mit dem Schuleschwänzen, ich glaube, in dem Ausmaß, wie ich es auch gemacht habe, ich glaube, dass am Ende sieht man das auf dem Zeugnis und stellt sich dann natürlich die Frage, okay, warum stehen da 150, 200 Stunden?
Fehlzeiten.
Ja, aber da.
Das ist schon krass. Aber
muss man auch sagen, das war deutlich mehr. Also, okay. Das ist zum Beispiel auch, dann steht am Ende am Zeugnis das, aber jetzt beispielsweise, ich glaube, wenn die jetzt dabei gewesen wären, hätten die sich nochmal ganz andere Gedanken gemacht, weil ich halt oft auch in einer Stunde war und geschlafen habe oder. Also, ich habe das ausgereizt, bis es nicht mehr ging und dementsprechend, ich glaube, so, das eine ist die Fehlstunden, die da draufstehen. Und das andere ist die Präsenz. Und ich war schon wirklich maximal unpräsent. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung. Aus der einen Seite ist es natürlich schwierig. Also es ist auch sehr, sehr schwer, finde ich, wenn man nicht da ist, zu viel Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, da sind teilweise Eltern auch, manche verstehen das, glaube ich, auch ganz gut. So, du kannst nicht, wenn du nicht im gleichen Bundesland lebst, jetzt zu sehr sagen, ja, mach das, mach das, mach das. Also da haben sie, glaube ich, schon auch verstanden, dass ich da jetzt nicht zu sehr reagieren würde, wenn da jetzt irgendwie große Vorschriften kommen würden, von wie ich da jetzt mein Leben zu leben habe. Das heißt, ich würde sagen, meine Eltern haben eigentlich ganz gut verstanden, glaube ich, auch so ein bisschen, was gerade der Wirkungsradius ist, den sie da haben.
Ja, aber sich trotzdem Sorgen gemacht oder
ich denke
waren die
schon,
cool?
Also meine Mutter ist schon tendenziell eher die sich Sorgen dann macht. Aber sie hat das immer eigentlich ganz gut gemacht, nicht zu viel Druck auszuüben. Weil sie, glaube ich, sie wusste 100%, dass das gar keinen, also dass das Null-Effekt, eher im Gegenteil, dann einen negativen Effekt hat.
Okay.
Und es ist so eine, es war natürlich irgendwie auch schwierig, weil jetzt meine Familie im Umkreis, also mein Opa, meine Oma, meine Tanten, Onkels, die haben dann schon mehr versucht, auch aktiv zu unterstützen. Aber ich hatte auch keine Bereitschaft, da irgendwie Hilfe anzunehmen. Also,
aber warst du schwierig?
Ja, also, irgendwann war ich schon sehr schwierig, ja. Weil so diese Zwischenexistenz von, ich mag die Vorschläge nicht, aber ich habe jetzt auch, also ich mache jetzt auch nichts anderes Produktives. Es ist einfach so dieses Verweilen in diesem schmerzhaft unproduktiven Zwischenbereich. Und ich glaube, dass das teilweise auch einfach das war, was ich da gerade für mich irgendwie habe durchmachen müssen. Aber schön war es natürlich nicht.
Hattest du da schon mit deinen Kumpels angefangen, Poker zu spielen? So auch in dieser Schulzeit schon, ne? Auch,
ja, genau. Also wir haben so in der 11. Klasse irgendwie, 10., 11. Ja, ging das los, ja.
Ja. Ich habe sogar den Eindruck gewonnen, dass deine Mutter vielleicht aber auch so eine ganz coole ist. Du schreibst auch, dass ihr einmal, ich weiß nicht, warst du noch deutlich kleiner, für 2 Monate einfach mal so nach Kanada gezogen seid. Und deine Mutter hat dort ganz viel fotografiert, zum ja. Beispiel, hast du erzählt. Und da habe ich gedacht, das klingt irgendwie nach einer coolen Mutter. Ist ja. das so?
Ja, meine Mutter ist cool auf ihre eigene Art und Weise, ja. Also die hat so ihre eigenen, macht schon so ihr eigenes Ding auf eine Art und Weise.
Was macht sie jobmäßig denn? Oder?
Ja, jetzt ist sie im sozialen Bereich.
Okay, und früher? Und
schon lange.
Als du Kind warst?
Ja, früher war das ein Sammelsurium von okay. was auch immer gerade die Rechnung bezahlt. Ich glaube einfach, diese Reise früh, also sie hat ja mit 17 mich bekommen, Schule abgebrochen. Ich glaube, da ist das Optionsspektrum dann von, man muss ein Kind in den Kindergarten bringen und dann wieder abholen und irgendwie hat man aber auch keinen Abschluss oder Ausbildung. Das ist, glaube ich, ein recht schwieriges. Und das war dann erst, würde ich sagen, nach dieser Phase, wo ich dann schon aus dem Haus war, wo sie dann das alles für sich nochmal so nachgeholt und professionalisiert hat. Also das sind jetzt eher so die letzten 15 Jahre.
Und es war ja auch noch gar nicht zu spät, weil sie dich ja auch so früh bekommen hatte.
Ja, gar nicht
zu spät. Weißt du, mit 17. Wie ist es, eine Mutter zu haben, die letztendlich nur 17 Jahre älter ist?
Das ist cool.
Ja, oder?
Ja, also es ist, ich muss sagen, generell so das hat schon sehr, sehr viele Vorteile für mich gehabt. Ich glaube, das Schwierige ist eher so die Lebenssituation. Es ist, glaube ich, weniger das Alter, sondern es ist, glaube ich, mehr einfach dieses, es hat halt wahnsinnig viel Ballast irgendwie auch mitgebracht, weil natürlich die Herausforderungen sehr präsent waren.
Ja, und, klar. Was wird aus dem Jungen? Wie kriege ich den irgendwie in Bahn?
Ja, ich würde wirklich mehr sagen, ich glaube nicht, dass es so ein Energiethema ist, sondern es ist ganz viel ein Ressourcenthema gewesen. Also es war sehr viel Zeit und Geld. Das waren eigentlich so sie ist alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern.
Ach, da
im unterschiedlichen Alter. Und quasi ihre eigene Entwicklung noch. Und wir haben vergleichsweise wenig Geld. So, und ich glaube, das nimmt einfach so viel Ressourcen ein, dass jetzt so rückblickend, glaube ich, so einer der großen Punkte ist, dass sie halt immer mehr Energie quasi hergegeben hat, als sie zur Verfügung hat. Hm. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr aufreibendes Prozedere. Also das würde ich am ehesten. Ich glaube, wenn man jetzt weniger diesen Druck in verschiedenen Bereichen hat, dann, glaube ich, hat man auch mehr Raum und Zeit, sich mit den Themen zu beschäftigen.
So, du hast angefangen mit den Kumpels, ne?
Ja.
Und ich will mit dir, du hast ja gar kein Buch dabei, Fedor, du hast kein Buch dabei, aber ich habe dein Buch dabei. Ich habe zum Glück, nebenbei noch das iPad, weil ich es nochmal digital habe. Und ich möchte mit dir nur ganz kurz diesen einen Dialog mal lesen. Seit 45 sind wir,
ja.
Weil das einfach so schön ist. Das sind meine Poker-Anfänge. Und da heißt es ja, begonnen hat alles mit einer Freundesgruppe.
Ja.
Lass uns einfach kurz diesen Dialog lesen, Alter. Hey, Fedor.
Moin, Jan.
Hast du Bock, am Dienstag mitzumachen?
Was, Mario Kart? Ich habe schon alle bis auf einen einzigen Creator Ghost durch. Ich mache euch eh alle platt.
Was? Nein. Pokern am Dienstag.
Pokern? Was soll das denn bitte bringen?
Ja, nur so. Ein bisschen Fun.
Ja, okay, warum nicht? Hausaufgaben habe ich eh schon alle fertig.
Ja. Jan lacht. Die wussten natürlich, dass du keine Hausaufgaben hast. So, was war für dich die Hauptmotivation? Alle denken immer zuerst an Geld, an die großen Summen. Was war deine Hauptmotivation? Was hast du im Pokern gesehen für dich?
Also am Anfang war es wirklich mehr einfach ein sozialer Aspekt.
Ja.
So wie wir haben ganz viele Spiele gespielt. Wir haben viel PlayStation gespielt. So da war kompetitiv irgendwie rund um FIFA und wir haben so Fußball gespielt. Also es war eigentlich schon eine recht kompetitive, sportlich kompetitive Gruppe von Freunden.
Mhm.
Und da hat Poker irgendwie gut reingepasst.
Genau.
Und auch kompetitiv.
Alles so in Präsenz noch. Und dann kam aber Online-Poker.
Ja, das war dann schon ein bisschen danach. Also es war eher so in dieser Freundesgruppe und da waren eben zwei, die Jan und Martin, die und auch Vadim, die mit Online-Poker dann angefangen haben, Geld zu verdienen. Und da war dann auch dieser Unterschied in unserer Freundesgruppe, dass die gegen uns schon sehr regelmäßig gewonnen haben. Und das hat das dann so präsent gemacht von, aha, okay, da gibt es wohl doch, also da gibt es eine klare, bessere Strategie, die da irgendwie gegen uns anwenden. Und so kam dann, ja, ich will auch verstehen, was die da machen. Ich will auch so gut sein wie die und habe dann bei denen immer mehr zugeschaut. Und wir haben dann Tage miteinander verbracht oder Nächte, besser gesagt, wo wir dann viel Online-Poker gespielt haben.
Und das war auch die Zeit, als du dann irgendwann die Paysafe-Karte brauchtest.
Ja.
Denn online kann man nur mit dieser Paysafe-Karte, konnte man es bezahlen. Und da, lass uns ganz kurz auf Seite 70,
ja,
diesen zweiten schönen Dialog. Du bei deinem typischen Weg an die Tankstelle und der Tankwart sagt zu dir, schon wieder, Sohn?
Ja, eine Paysafe-Karte für 50 Euro, bitte.
Du warst doch heute Morgen schon hier und am Dienstag auch.
Ja, ich überweise regelmäßig an eine gemeinnützige Organisation, müssen Sie wissen, und die nehmen nur Paysafe-Karten.
Du bist ein guter Junge. Mein Nichtsnutz, zu Hause, der zockt den ganzen Tag nur seinen Online-Poker.
Da kann man nichts machen. Tschüss.
Jo, mach's gut. Ist auch wieder herrlich, ne? Können wir uns richtig vorstellen, wenn du da mal wieder einfach darüber getrottet bist, um ein bisschen nachzuladen. In einer schwierigen Zeit, ne?
Ja, das also, Gespräch ist natürlich so nicht ganz passiert.
Nein, es ist exemplarisch auf jeden Fall.
Nee, es gab da auch keine so. Also das war schon wirklich mit Hoodie und in die Stirn gezogen, da rein dackeln und 50 Euro hinlegen. Das war schon, das habe ich schon einige Male gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also gerade so 2012 habe ich da schon ein paar hundert Euro mindestens eingezahlt, ja.
Und hast dich immer weiter nach vorne gearbeitet. Und jetzt
ja, oder nach hinten, wie man es sieht.
Oder eben zwischendurch nach hinten. Und ja, auch über diese Niederlagen wollen wir gleich erstmal sprechen. Aber vielleicht erstmal, weil ich jetzt auch gar nicht mehr warten möchte, einen kleinen Einblick in dieses Spiel an sich, das wir alle natürlich nicht so wirklich verstehen. Wir kapieren so ungefähr, wie Poker funktioniert. Also wirklich grob. Und die Feinheiten natürlich nicht. Poker kann auch richtig anstrengend sein, weil es so unglaublich lange dauert manchmal, oder? Es ist körperlich anstrengend.
Es kann sehr anstrengend sein, ja.
Warum dauern die Spiele so lange?
Naja, ich jetzt bei Turnieren, was ich ja hauptsächlich gespielt habe,
richtig,
leistet man
genau
einen Einsatz.
Wir reden jetzt auch mal als allererstes nicht vom Online-Poker, wo ich weiß, da lernst du erstmal Handwerk. Faszinierend ist natürlich, wenn man Menschen gegenüber sitzt, die zu 8, 9 um einen Tisch herum sitzen. Das ist ja wirklich dann das Heartbeat-Poker schlechthin, ne?
Ja, also es gibt quasi die Unterscheidung Turniere und dann nochmal online oder live. Also online wäre eben vom Computer und live so, aber beides sind Turniere.
Mhm.
Und es gibt Cash-Game. Und Turniere ist so, dass du einen Einsatz leistest. Also du gehst jetzt hin zur Kasse, du zahlst Geld ein und du kriegst Chips im Gegenwert. Und alle, die dieses Turnier spielen, kriegen die gleichen Chips. So, jetzt sagen wir mal 100 Euro Einsatz, jeder kriegt 1000 Chips. Das ist vielleicht auch so das, was irgendwie mal so zu Hause for fun, ja, mit der Familie.
Natürlich.
So, jeder kriegt da was und dann
in verschiedenen Farben, da ist der 1000er-Chip,
genau,
der 10.000er-Chip, genau. 100.000er-Chip.
So, und dann spielst du gegeneinander. Und in einem Turnier ist es eben so, dass du so lange spielst, bis es einen Gewinner gibt. Und wenn da natürlich jetzt hunderte Leute, tausende Leute mitspielen, kann das ganz schön lange gehen.
Wann hat einer gewonnen?
Wenn du 0 Chips hast, also wenn du deine Chips verloren hast, bist du raus aus dem Turnier.
Ja.
Und die Einsätze steigen nach einer Zeit, also alle 60 Minuten zum Beispiel steigen die Einsätze. Und dadurch sind die Leute gezwungen, sozusagen irgendwann ihre Chips zu verlieren oder zu gewinnen.
Man kann nicht immer nur mit 500 da spielen den ganzen Abend.
Genau, das heißt, wenn man nur wegschmeißt, ist man irgendwann automatisch raus. Also du musst irgendwann was einsetzen.
Und wenn es die Million ist? Wenn du dabei bleiben willst, muss es unter Umständen die Million sein. Oder ist das zu hoch gegriffen?
Das ist jetzt ein bisschen hoch gegriffen.
Ach, ich hätte gedacht, am Ende geht es um 7 Millionen. Du hast einmal 7 Millionen gewonnen.
Das ist richtig. Aber das hängt natürlich auch sehr vom Einsatz ab. Und da ist man ja nicht gezwungen, den zu leisten. Also
okay,
in dem Turnier habe ich 1 Million Einsatz geleistet, was natürlich auch was ist, was jetzt nicht,
klar,
nicht alle machen.
Ich sehe schon, auch dir macht es heute nachher noch Freude, wenn du einfach an diesen Moment denkst, wo du einfach 1 Million in Chips als Einsatz dort hattest. Das ist für dich natürlich eine Summe. Ja, die bist du gewohnt, das ist auch mal gut gegangen. Am Ende ist vieles gut gegangen. Aber auch heute macht es dir irgendwie noch Freude, oder an diesen Moment zu denken.
Das Turnier gab es 3 oder 4 Mal bisher insgesamt. Und ja, das ist quasi das aufregendste Pokerturnier, was es weltweit gibt.
Ja. Es geht zum einen darum, dass man gute Karten hat auf der Hand. Das ist sehr hilfreich.
Ja.
Und dann geht es aber auch darum, zu erahnen, was die anderen haben.
Das ist richtig.
Und da beginnt die hohe Kunst, die du auf deine Art und Weise perfektioniert hast. Du hast Gegenspieler und diese Gegenspieler analysierst du. Und das ist ja, glaube ich, wirklich auch für uns Laien eines der spannendsten Kapitel überhaupt. Was kannst du ablesen? Am Körper, in den Augen, im Gesicht deiner Gegenspieler, was dir hilft, Einschätzungen vorzunehmen, die Millionen wert sein können letztendlich.
Ja.
Was spielt da alles rein?
Da gibt es vieles.
Ja.
Vielleicht erstmal vorweg, was wichtig ist, ist ein ganz großer Teil diese Tells, wie wir das nennen, also wenn es da Informationen zu holen gibt.
Genau, Dinge, die etwas verraten.
Genau.
Was du aber nicht verraten möchtest eigentlich.
Optimalerweise nicht.
Ja. Ich kenne das nur im Baseball, da weiß die gegnerische Mannschaft, wenn der plötzlich immer so ein Zucken kriegt am Auge, dann wirft er gleich den und den Ball. Aha. Also deswegen, und die versuchen das immer zu stealen, to steal the signs, weil jemand unbewusst durch einen Bewegungsablauf verrät, dass er jetzt gleich so und so werfen wird. Das nur
genau
mal
so.
Ist einfach, genau.
Und was da aber sehr wichtig ist, es bringt nicht einfach nur den Tell zu sehen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so, wo das Missverständnis teilweise aufkommt, ist, deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Spielstrategie sehr gut versteht, weil...
Was könnte eine Strategie sein?
Die leichteste, so die erste Sache, die ich jetzt dir beibringen würde, wenn du anfängst.
Ja, und ich weiß, wie schwer es ist für dich gerade, das alles auf so einfach runterzubrechen, weil man gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen?
Es ist eher die Wortwahl. Ich muss gucken, dass ich kein Wort verwende, was nicht selbsterklärend ist. Also jetzt der Anfang beispielsweise ist, jeder kriegt 2 Karten ausgeteilt. So, und jetzt sitzt du am Tisch mit 6 anderen Spielern.
Mhm.
Und jetzt ist ja der erste Punkt, der jetzt losgeht, ist, es gibt noch keine Gemeinschaftskarten, sondern jeder hat nur seine 2 Karten vor sich.
Mhm.
Und jetzt musst du überlegen, ob du wegschmeißt, bezahlst oder erhöhst.
Ja.
So.
Und wir alle wollen am Ende 5 gute Karten, die zusammenpassen haben, um damit am Ende vielleicht zu gewinnen.
Genau.
Aber ich habe jetzt meinetwegen 2 Könige, die sind cool.
Ja.
Aber wenn ich 7 habe und... Meinetwegen einen Ass und 2 oder so, das ist so mittelmäßig, oder?
Genau, am Anfang hast du erst 2 Karten.
Du schaust erst
auf diese 2 Karten.
Genau.
Und da geht es erstmal drum, so das Erste, was du jetzt als Amateur wirklich lernen würdest, ist, diese 2 Karten erstmal richtig einzuschätzen, weil das ist gar nicht so einfach. So mit 2 Königen wissen die Leute jetzt, okay, das ist eine super Hand,
aber
wie gut ist Ass 7 oder wie gut ist Bube 10 oder wie so. Und das ist so das, wo eigentlich, wenn jetzt Amateure spielen, da passieren die meisten Fehler, dass die keine gute Einschätzung haben von der Handstärke der 2 Karten, die sie haben.
Ja.
Und der größte Punkt ist, du musst es in Relation setzen zu der Position, in der du bist. Wenn du jetzt dran bist und 6 Spieler kommen hinter dir, dann bist du in der schlechtesten Position.
Ja.
Und dann musst du viel selektiver Hände spielen, als wenn du jetzt dran bist und hinter dir kommen noch 1 oder 2 Personen. Dann darfst du deutlich mehr Hände spielen.
Ja, du hast ein paar schon gelesen, du hast eingeschätzt, haben die gute, haben die schlechte Karten und kannst daraufhin deine Entscheidung treffen.
Nicht mal das, sondern wirklich einfach nur mathematisch. Also es ist einfach jetzt, wenn du sagst, du hast 6 Gegner oder du hast 1 Gegner, ist natürlich gegen 6 Gegner musst du viel vorsichtiger sein als gegen 1 Gegner.
Die sind ausgestiegen.
Genau,
schon.
Die haben ihre Karten weggeschmissen.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Alles klar,
so.
Die haben nicht den Call gemacht und sind mitgegangen.
Genau.
Da heißt es ja Call.
Ja.
Wenn er sagt hier irgendwie, komm, 500 Euro. Und dann sagst du, gehe ich mit. Das ist der Call.
Ja.
Gehe ich mit, 500 Euro. Aber ansonsten, die anderen sagen, gehe ich nicht mit, mein Blatt ist zu schlecht, will ich auch nicht groß was verlieren.
Okay. Das heißt, wenn vor dir jetzt 3, 4 Leute ausgestiegen sind und du da sitzt und nur noch 2 Leute Karten haben, dann kannst du viel aggressiver spielen.
Yeah.
Genau. Und das ist erstmal, das wäre so der erste Schritt, diese Einschätzung besser zu verstehen. Und jetzt, was du ansprichst mit Tells, das ist dann mehr, okay, wenn du jetzt weißt, ja, aus dieser Position spiele ich jetzt 50% meiner Hände zum Beispiel, ja? Und dann siehst du jetzt, der zum Beispiel, der hat jetzt seine Karten angeschaut und der scheint gar nicht interessiert an seinen Karten. Dann würde ich jetzt diesen Schieberegler verschieben und würde jetzt sagen, ich spiele nicht 50%, sondern ich spiele 80% meiner Hände, weil ich jetzt denke, der hat jetzt eine schwache Hand.
Was heißt 80% deiner Hände?
Also quasi aller möglichen so zum Beispiel, wenn ich jetzt 2-7 auf der Hand habe, das würde ich jetzt nicht spielen, weil das die schlechtmöglichste Hand ist.
Ja.
Aber wenn ich jetzt eine schlechte Hand, sowas wie ein Bube und eine 2, würde ich das zum Beispiel spielen.
Ja.
So, und das wäre jetzt eine ziemlich schlechte Hand.
Ja.
Aber
nur ein Gegner. Die Wahrscheinlichkeit ist damit deutlich höher, dass ich gegen den einen ankomme, dass ich ihn übertrumpfen kann.
Zum Beispiel. Also es ist jetzt recht, aber das wäre so eine Veränderung dieser Strategie, dass ich einen Tell aufnehme und sehe, okay, der hat sich die Karten angeschaut, meine Interpretation ist Schwäche, weil er desinteressiert oder Desinteresse zeigt und basierend auf dem Desinteresse adjustiere ich meine Strategie. Also damit wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass die Tells sind eine Sache, weil ich kann ganz viele Tells wahrnehmen, aber die Interpretation und Adjustierung der Strategie ist das ist eigentlich da, wo der wirkliche Skill passiert. Und um Beispiele zu machen, jetzt gibt es ganz unterschiedliche Tells, die auf unterschiedlichen Niveaus passieren. Also auf dem niedrigsten Niveau ist es grundsätzlich so, dass die meisten Sachen das Gegenteil von dem bedeuten, was sie intuitiv ausdrücken. Also wenn jemand versucht, Stärke zu zeigen, ist es eher Schwäche. Wenn jemand versucht, Schwäche zu zeigen, ist es eher Stärke. So dieser Ansatz.
Das musst du nur unterscheiden können. Zeigt er echte Stärke oder tut er so, als ob er Stärke zeigt?
Ja, aber das ist meistens wirklich, also man nennt das Level 1 oder ich nenne das Level 1 und in den allermeisten Fällen sind Leute auf Level 1. Also es ist nicht so, dass sie dann da einen Schritt vorausdenken und irgendwie, wenn er das denkt, mache ich das. Das ist wirklich quasi nie so eigentlich.
Okay, sie können nicht gegen ihr Unterbewusstsein an.
Genau.
Sie können das nicht kaschieren.
Das musst du jahrelang trainieren, dass du das rausbekommst. Und deswegen spiele ich gegen Amateure zum Beispiel ganz anders als gegen jetzt Profis. Und auf dem Pro-Level musst du dann eher Sachen finden, die denen vielleicht auch nicht bewusst sind.
Ja.
Und das ist dann mehr zum Beispiel Augen ist was ganz, ganz schwierig zu kontrollieren ist. Du kannst gut deinen Körper kontrollieren, aber deine Augen zu kontrollieren erfordert ganz andere.
Echt?
Ja, weil du zum Beispiel Blinzeln zu kontrollieren ist so schwierig, weil ganz viel zum Beispiel mit der Entspannung deines Gesichtes zu tun hat. Ja, wie schnell du blinzelst. Und das zu trainieren ist ein ganz anderer Grad an Herausforderung als jetzt zum Beispiel wie ruhig oder wie aufrecht sitze ich. Ja? Die meisten Pros haben das ziemlich gut unter Kontrolle. Die haben kaum Bewegungen, da geht der Puls vielleicht auch nicht so stark hoch, aber die haben zum Beispiel ihre Augen nicht so gut im Griff. Ja, und das heißt, bei einem Pro achte ich viel mehr so auf Kleinigkeiten und bei Amateuren springt es mir fast ins Gesicht, was jetzt...
Okay, natürlich. Ja. Welche Kleinigkeiten haben wir denn noch bei den Pros? Also Augen, auch ganz schwer selber das zu kontrollieren und zu steuern. Man versucht ja alle möglichen kleinen Gesten, die man macht, oder auch Mimik, die etwas verraten könnte, im Griff zu haben.
Ja.
Aber es gelingt natürlich nicht immer. Auf was achtest du noch? Du achtest auf die Augen.
Ja, ich würde sagen, bei den Augen gibt es dann Unterscheidungen. Also beispielsweise die Art und Weise, die Entspannung der Augenpartie zeigt sich ganz viel beim Blinzeln. Also ich würde zum Beispiel sehr viel schauen, so auf die Art und Weise, wie du blinzelst. Grundsätzlich, wenn du eine entspanntere Augenpartie hast, blinzelst du etwas unkontrollierter und mehr so, wie wenn ich mich jetzt unterhalte in einem netten Gespräch, dann, wenn du da mal aufs Blinzeln achtest, ist es ziemlich frequentiv und sehr so unkontrolliert.
Ja.
Also es passiert einfach irgendwie manchmal ganz schnell, manchmal weniger so.
Jetzt traue ich mich gerade nicht zu blinzeln.
Ja, genau. Ich merke es.
Weil du das so gesagt hast. Ist ja ohnehin immer dieses blöde Gefühl, wenn man bewusst ist, sich der Sache, dass man blinzelt, dann nervt einen das. Man vergisst es nach ein paar Sekunden.
Erste Sache zum Beispiel, sobald du irgendwas Stressiges einführst, das Erste, was du merkst, ist, die Leute hören auf zu blinzeln.
Okay.
Na, also da ist erstmal 10 Sekunden lang, dass dann gar kein Blinzeln mehr passiert. Und wenn diese Veränderung beispielsweise passiert, grundsätzlich ist es so, wenn du jetzt eine Hand spielst und du weißt, da passiert jetzt nichts Großartiges, dann bist du eher in einem entspannten Zustand. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh, ich habe jetzt eine gute Hand, das könnte eine große Situation werden, zack, direkt merkst du, es ist eine andere Spannung da. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich muss natürlich Sachen finden, die Leute nicht selbst vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben, weil ansonsten, die haben sich alle mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Die wissen, dass das was ist, wo ich die letzten 10 Jahre viel Zeit mit verbracht habe und auch andere. Und jetzt ein anderes Beispiel wäre das ist jetzt eher so ein Gesamtbild, das ist auch schwer so zu erklären, aber du merkst schon an der, zum Beispiel an Schweiß und Hautrötung, und das ist auch fast unkontrollierbar, habe ich das Gefühl. Ja, das kann man jetzt nicht so richtig trainieren.
Kann man mit Handschuhen spielen? Darf man?
Darf man mit, ja, macht niemand eigentlich, nein, okay. Aber dürftest du, ja.
Okay.
Das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Sache, wo da würde ich jetzt eher drauf achten in Situationen so als Vorzeichen von etwas. Also da schaue ich sehr, sehr viel drauf. Also eine der Sachen, das kann ich jetzt hier so sagen, wo ich mit am meisten drauf schaue und was jetzt auf dem hohen Niveau mit am meisten bringt, ist, die Leute anzuschauen, wenn sie ihre Karten anschauen.
Aber das machen ja alle. Alle gucken sich ja gegenseitig an.
Nee. Es ist, du darfst nicht vergessen, dass es halt schon so ist, du sitzt da 12 Stunden lang, 14 Tage lang. Du hast einfach, also es gibt kaum jemanden, der jetzt wirklich nonstop immer voll fokussiert ist, inklusive mir. Ja? Also es geht irgendwie darum, wie findest du einen guten Modus, wo du nicht zu viel Informationen hergibst, weil gar nichts hergeben ist fast, also ist unmöglich.
Okay.
Und deswegen, also das zum Beispiel ist eine der Sachen, da gibt es einfach ein paar Spieler, die da ziemlich unvorsichtig sind. Und wenn ich da jemanden 800 Mal beobachte und dann sehe, hat er jetzt eher eine bessere Hand oder eine schlechtere Hand, dann sehe ich schon irgendwann ein Muster. Das ist das, wie es aussieht, wenn er Interesse an der Hand hat zum Beispiel.
Was könnte ein Muster sein?
Also jetzt beispielsweise eine der Sachen, die sehr auffällig ist, ist, wenn du die Karten anschaust, die Art und Weise, wie du sie zurückfallen lässt.
Mhm.
Also es gibt ein paar Spieler, wo die das sehr offensichtlich zurückschnalzen lassen, wenn sie eine schlechte Hand haben.
Okay.
Es macht dann so einen Sound. Und gerade mit diesen Plastikkarten hat es halt so ein Geräusch, und das ist beispielsweise, das würdest du nicht machen, du würdest nicht diese Aufmerksamkeit auf dich, wenn du eine gute Hand hast, dann ist so,
okay.
Langsam, bloß nicht auffallen. Ne? So.
Okay.
Und da gibt es eben ein paar, wo das eine ganz hohe Korrelation hat zwischen, wie sie die Karten zurückgeben und wo sie hinlegen, mit ob sie eine gute oder eine schlechte Hand haben.
Nun sagt aber irgendjemand mal denen, vielleicht haben sie auch einen Coach, du darfst die Karten nicht zurückschnalzen lassen, du verrätst damit etwas.
Ja.
Ich als Profi würde doch sofort daran arbeiten, dass ich die Karten immer auf die gleiche Art und Weise zurücklege. Gute Karten, schlechte Karten, immer exakt der gleiche Move. Du könntest die Videoschnipsel übereinander legen und es wäre immer gleich. Das will man doch.
Das will man,
aber... Ist schwer zu erreichen?
Naja, ich meine, ich würde sagen, ich bin einer, der da am meisten Wert drauf legt.
Mhm.
Und ich finde jetzt nach, weiß nicht wie vielen tausenden Stunden Live-Poker und sehr, sehr viel Zeit, die ich damit verbracht habe, ständig Sachen, wo ich nicht ganz das Gleiche mache oder kongruent bin oder wo ich Sachen hergebe. Also es ist ein, du musst ja auch erstmal diese Aufmerksamkeit, also wenn ich das denen jetzt nicht erzähle, müssen die da ja auch erstmal drauf kommen.
Okay.
Die glauben ja, dass sie das Gleiche machen, aber es sind halt kleine Unterschiede.
Stimmt.
So, wer sagt denen denn, ja, du blinzelst ein kleines bisschen anders, wenn du das machst. Und das ist ja schon, das ist ja jetzt auch nicht so eine 100% Trefferquote. Das ist ja auch, es ist jetzt nicht, dass ich da, der hat das gemacht, jetzt weiß ich was, sondern es ist mehr so ein, statistisch verschiebt sich das in die Richtung und das hilft halt extrem. Ja.
Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Was ist denn, wenn ich immer versuche, gelangweilt zu gucken? Weißt du, das ist doch, ich möchte nicht gelesen werden können. Das heißt, es wäre jetzt nur ein so ein Beispiel, was, glaube ich, so ein bisschen extrem ist. Ich gucke immer gelangweilt. Ich habe eine gute Karte, ich gucke gelangweilt. Ich habe schlechtes Blatt, ich gucke gelangweilt. Kein Mensch wird was aus meinem Gesicht ablesen können. Ist das machbar?
Naja, ich würde eher dann, also erstmal ist es so, viel abzulesen, wenn es absolut keine Bedeutung hat, ist eh schwierig. Es geht ja genau darum, du bist jetzt in einer Situation, wo es um was geht.
Mhm.
Und das ist ja der entscheidende Faktor.
Ja, aber da will ich auch gelangweilt gucken.
Genau, und das ist die Herausforderung. Bist du in der Lage, wenn wir jetzt sagen, okay, du musst mich anlügen. Und unter dem einen Hütchen sind so 0 Euro, unter dem anderen, so es geht um 0 Euro, okay, gut, es geht um nichts. Aber sagen wir mal, es geht jetzt um 10.000 Euro.
Mhm.
Würdest du genau gleich, ist es dir völlig egal, wie das Ergebnis ist? Ich weiß es nicht. Ja, also.
Sobald ich, sag mal so, merke, du greifst auf das Feld, was mir lieber ist, also ich krieg bald die 10.000 Euro, weil du auf die 0 Euro greifst, im Körper passiert natürlich was. Im Körper kommt Dopamin, Adrenalin, Schweiß, Dinge, die man eigentlich auch nicht kontrollieren kann. Es passiert immer was. Ja, auch wenn ich ein katastrophales Blatt plötzlich habe, ihr habt ja auch da den Fachbegriff, wenn man dann etwas verrät, das ist ja der Tilt, oder?
Nee, Tilt. Was ist Tilt? Tilt ist, wenn wenn du emotional auseinander gehst. Also das ist so quasi Tilt. Ja. So.
Weil du spürst mit dem Blatt, ich verliere gerade 100.000 Euro.
Es ist mehr so ein, zum Beispiel jetzt, es läuft auf der Arbeit was extrem schlecht, ja, alles läuft gegen dich, es funktioniert nicht. So dieser, es ist so eine Art von innerer Unruhe und Ärger, das ist Tilt. Also du bist in einer Session und du verlierst jetzt 10-mal hintereinander mit einem guten Blatt. So, da sind die meisten Leute Tilt. So dieses, jetzt kommt schon wieder. Weißt du, so das ist. Und das musst du so gut, weil dann fängst du an, schlechtere Entscheidungen zu treffen. Ne? Wenn du dann emotionalisiert bist, dann so, ah, nicht schon wieder. Und dann versucht man es vielleicht zu erzwingen. Man trifft nicht mehr so konsequente Entscheidungen und so weiter. Also das Tilt ist so der Untergang.
Aber nur, wenn ihn die anderen mitbekommen? Oder ist Tilt einfach nur eine Sache, die du für dich selber ausmachen musst?
Und es ist vor allem mit einem selbst, weil man einfach schlecht performt dann.
Okay, aber ich merke Tilt.
Du merkst
und du sagst, ich treffe dann ja schlechtere Entscheidungen. Das weiß ich jetzt also. Ich stelle bei mir den Tilt fest.
Ja.
Was mache ich damit jetzt?
Ja, das ist die
Aussteigen?
Die Königsfrage. Na, die Sache ist, du kannst halt in einem Turnier zum Beispiel, könntest du dann nicht aufhören. Ne? Also aufhören würde bedeuten zu verlieren. Das heißt, du musst jetzt das Beste aus dieser, du bist jetzt in der Situation drin. Ne? Also das Äquivalent wäre jetzt, du arbeitest an einem Projekt, du hast gar keinen Bock mehr, ne? Du bist irgendwie voll. Der macht das so, du bist so einfach nur genervt von allem, was da passiert ist. Es hat 10 Versuche schon, es hat nicht funktioniert. Und dann mit gutem, positiven sich nochmal dran zu setzen und zu sagen, ab dem 11. Mal, ich gebe mein Bestes, es wird schon funktionieren. Das ist die Königsdisziplin. Ne? Also das ist halt im Pokern läuft es teilweise einfach 100 Mal gegen dich, 200 Mal gegen dich und du musst trotzdem nochmal mit positivem Mindset dich ransetzen und sagen, okay, ich gebe jetzt mein Bestes. Und das ist passiert teilweise während dem Spiel. Ne? Teilweise bist du in einer Session und es läuft gegen dich und du musst aber jetzt trotzdem ein gutes...
Ja. Wie kommst du raus aus dem Tilt? Was machst du dann? Hast du mentale Techniken?
Ja, also das ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Also jetzt beispielsweise es ist ja auch in meinem Buch so die Marmeladen... Du hast ja das Marmeladenbrot vorher angesprochen. Meine größten Tilt-Momente ist zum Beispiel, wenn was gegen mich läuft, natürlich. Ne? So gerade als es für mich ganz, ganz viel bedeutet hat, so der Unterschied zwischen kein Geld zu haben und sehr viel Geld zu haben, was für mich ein immenser Lebensunterschied war. Das war wirklich zwischen, ich weiß nicht, wie ich mein Essen bezahlen soll und ich habe genug Geld für Essen und Miete. Das war für mich so real. Und wenn dann das Leben in Anführungszeichen gegen mich ist und ich Pech habe und dann das nicht funktioniert, das hat mich innerlich zerstört.
Ja.
Und wie gehe ich damit um? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Rolle niemals haben darf. Also es darf gar nicht in erster Linie so einen großen Einfluss haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist auch schon so ein bisschen, wo fängt man an? Ja, ich würde jetzt auch nicht...
Es darf nie zu Tilt kommen.
Es darf schon zu Tilt kommen, aber man sollte sich nicht absichtlich in eine Situation bringen, die das, so wenn ich jetzt 50% meines Vermögens alles auf eine Karte setze und es dann gegen mich läuft, natürlich macht das was emotional mit mir. Also es geht schon auch sehr darum, wie viel setze ich ein, dass ich ein vernünftiges Risiko eingehe, dass ich mit allen Ergebnissen auch in Ordnung bin, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wie viel ich da einsetze. Am Anfang war ich eben sehr rücksichtslos. Ich wollte sehr schnell sehr viel, habe sehr viel gesetzt und habe das schmerzhaft lernen müssen. Und auf der anderen Seite, während des Spielens ist es für mich, ich nenne das so Logik in die Situation reinbringen. Also zum Beispiel beim Pokern ist ein ganz großer Teil, okay, was fühle ich da? Ich fühle dann so ein Gefühl der Unfairness. Also ich habe jetzt hier eine gute Hand und das Leben hat mich unfair behandelt. Und das ist nicht gerecht. Und ein ganz wichtiger Teil, und das ist okay, dann bin ich jetzt in dieser Emotion, in diesem Gefühl. Und ein ganz wichtiger Teil der Logik für mich ist zum Beispiel, warum ist das gut, dass es so ist? Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann auch außerhalb des Spiels mich ganz viel damit beschäftigt habe, wirklich das aufzuschreiben, warum ist das gut, dass das passiert, mit einer guten Hand zu verlieren? Und es ist im Pokern zum Beispiel ganz, ganz logisch, ganz offensichtlich. Es ist, wenn es kein Glück gäbe, und man immer mit den guten Händen gewinnen würde, dann gäbe es das Spiel nicht so, wie es wäre. Also dann wäre es auch gar keine Option, damit zum Beispiel Geld zu verdienen. Und deswegen war so dieses Umdrehen von, hey, okay, ich habe jetzt mit einer guten Hand verloren, in, das ist wichtig, dass es Teil des Spiels ist, weil das ermöglicht überhaupt erst, dass ich so teilnehmen kann, wie ich es tue und dass ich damit Geld verdienen kann. Und
also ein bisschen Dankbarkeit auch zeigen, genau, dem Spiel gegenüber.
Und das dann jede Situation, wo das vorkommt, dann so wieder auf diesen Teil zurückzuberufen. So, nein, es ist gut, dass es so ist. Ja. Und so versuchen, diese Situation quasi von was Negativem in was Positivem zu verwandeln.
Um emotional ausbalanciert zu bleiben,
genau,
und nicht in die eine oder andere Richtung zu driften. Wenn du Tipps einsetzt, nehmen wir mal an, du setzt 100.000 ein in der Runde. Ist viel, aber es gibt. Also,
das passiert,
ja, uns,
ne,
interessieren natürlich jetzt
die großen Summen,
wenn es so,
ja,
richtig, richtig dramatisch wird.
Ja.
Also, du siehst, dein Gegner nimmt, was weiß ich, den 100.000er Chip. Den gibt's. Welche Farbe hat der?
Schwarz.
Lustig, dass du überlegen musst.
Ja, es ist.
Oder ist es immer unterschiedlich? Nee.
Es ist teilweise unterschiedlich.
Ah, okay, alles klar.
Aber es ist auch so, in Turnieren ist es so, dass die Chips nicht den Gegenwert des Geldes haben. Also du spielst dann, du hast jetzt nicht 1 Million Euro vor dir, sondern du hast 1 Million Chips. Und je nachdem, wie du, okay, dann platzierst, kriegst du für die Platzierung Geld ausgezahlt sozusagen.
Okay. Ja. Also nehmen wir mal an, ich kann den 100.000er Chip,
ja,
hinlegen, mhm, als ein. Oder aber ich kann 4 25.000er. Man hat ja so die verschiedenen Farben, die, ja, verschiedenen Stapel, ja, vor sich. Was ist der Unterschied? Was liest du daraus?
Also jetzt als Tell grundsätzlich bedeutet es Schwäche, wenn du die kleineren Chips verwendest beispielsweise.
Aber das wissen die anderen doch auch. Die wissen, wenn ich jetzt 4 mal 25 lege,
ja,
dann ist das ein Zeichen. Ich könnte auch einmal den 100er legen, aber ich entscheide mich für 4 25er. Wir kennen das vom Monopoly-Spielen, da macht man halt die kleinere Summe. Aber was,
ja,
sagt das Unterbewusstsein möglicherweise?
Na, geht sehr gut zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass die Tells bei Amateuren ganz anders sind als bei Profis.
Ja.
Bei Profis würde ich,
nein,
sehr wenig auf diesen Tell geben.
Ja.
Und bei Amateuren bedeutet es sehr viel. Also ich würde sagen, jetzt wenn du auch bis zum fortgeschrittenen Hobbybereich sowas siehst, ist es in den allermeisten Fällen Schwäche.
Weil
so die grundlegende, deswegen wieder Level 1, also die grundlegende,
ja,
Psychologie
1.
ist, ich gebe lieber meine kleineren Chips her als meine wertvolleren großen Chips, obwohl es den gleichen Stellenwert hat.
Ja.
Ist es trotzdem zum Beispiel, die nehmen dann gerne mal so den Kleinkram und setzen den rein, anstatt die größeren Chips zu setzen.
Ja. Oder aber auch die Art und Weise, wie jemand die Chips dann in die Mitte schiebt. Auch das verrät was.
Das verrät auch was, ja.
Wie zum Beispiel?
Also beispielsweise die Chips in die Mitte zu splashen, nennen wir das. Also wenn du sie so reinwirfst und sie so auseinanderfallen, ist, ja, grundsätzlich eher eine Tendenz von Stärke.
Okay, also ein bisschen großkotzig auch, ne? Selbstbewusstsein.
Ja, genau. Also da gibt es dann auch sehr große Unterschiede, wie genau das passiert, aber ist auch wieder, es gibt da jetzt sehr große Unterschiede. Also das müsste ich jetzt zeigen, wie dann der Unterschied ist, weil manchmal ist es Stärke, manchmal ist es Schwäche. Und wenn ich es jetzt zeigen würde, würdest du den Unterschied auch, glaube ich, ganz gut erkennen.
Du atmest, wollte ich gerade sagen, du achtest sicherlich auf Atmung auch.
Ja.
Also klar, Hautfarbe, Atmung, Schweiß, Augen haben wir auch gesagt. Puls, habe ich gelesen.
Hast du gelesen?
Bei dir, Puls. Du achtest auf den Puls,
ja,
der anderen. Wo sieht man den Puls?
Bei dir würde man ihn sehr gut sehen.
Echt?
Ja.
Eine Halsschlagader hier,
ja,
oder was?
Ja,
die siehst du?
Gut. Das sieht man sehr gut.
Alles klar, so.
Also es ist so ein bisschen, es gibt welche, die so einen sehr starken Nacken teilweise haben und da ist es dann ein bisschen schwieriger zu sehen, aber es ist eigentlich auch wieder.
Ich sehe deinen Puls nicht.
Nein, es liegt daran, dass er
Übung
eher Ruhepuls gerade ist. Also
ja,
es geht nicht, okay, darum, jetzt den Ruhepuls bei jemandem abzulesen, ist in den meisten Fällen sehr schwierig. Aber den Moment, wo du 20, 30 Schläge drüber bist, siehst du es eigentlich bei jedem.
Okay.
Also das ist so der Moment, wo bei den allermeisten Hautrötungen und Schweißausbruch anfängt, ist eine leichte nervöse Situation. Du bist jetzt irgendwo, du bist im Vorstellungsgespräch, du wirst nach irgendwas gefragt in einem professionellen Umfeld und weißt die Antwort nicht oder so. Das ist so dieses, wo so dieser leichte Unwohlsein, da geht direkt der Puls 10 bis 30 Schläge nach oben, je nachdem wie die,
ja,
zum Beispiel, wenn man jetzt so Schachspielern zuschaut, gibt es immer wieder jetzt Competitions, wo die einen Pulsmesser tragen.
Und für sich selbst?
Ja, und dann wird das am Display quasi angezeigt, was für einen Puls sie gerade haben.
Nein, wirklich?
Ja, ja. Und da siehst du wirklich, also die haben dann oft einen Ruhepuls zwischen 60 und 70 oder so. Und dann siehst du, den Großteil des Matches zwischen 90 und 130 oder so. Wenn es dann spannendere Situationen gibt, dann ist der schnell bei einigen, ist der 120, 130. Also das ist ja ein sehr hoher Puls für eine sitzende, denkende Position.
Warum wird der angezeigt?
Weil das für die Zuschauer spannend ist. Cool. Also dann ist jetzt die letzte eine Minute, die müssen ganz schnell ziehen. Und bei dem besten Magnus Carlsen, dem besten der Welt, zum Beispiel, habe ich den Puls gefühlt noch nie über 100 gesehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese, du merkst es jetzt auch, wenn du Profis beim Pokern zuguckst, der Puls ist viel regulierter als jetzt bei Leuten, wo das sehr aufregend, sehr neu ist.
Und das kannst du trainieren. Kannst du sehen. Das kannst du auch trainieren.
Genau.
Dass der Puls möglichst normal bleibt oder eben relativ tief ist. Okay, also ich weiß mal, wenn ich gegen dich poker als dein Pro-Gegner, komme ich doch einfach mit Rollkragenpullover.
Ja, das wäre, also auf jeden Fall smart. Also den Puls zu bedecken ist auf jeden Fall smart. Okay. Es hilft aber natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung zu haben, weil A, bist du dann weniger aufgeregt und der große Teil beim Puls ist ja nicht nur, dass er hochgeht, sondern es ist auch, wie er verläuft. Also jetzt so der Hauptpunkt, den ich immer anspreche, ist, wenn du so gerade wieder im Amateurbereich oder das ist jetzt nicht nur Amateure, aber das ist schon auch in guten Pokerturnieren, aber halt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, ist zum Beispiel ein Punkt sehr, wenn jetzt mein Gegenüber All-In geht. Und ich bin jetzt in der Entscheidung zu entscheiden, bezahle ich das jetzt und hoffe, dass er blufft oder schmeiße ich weg, weil ich glaube, er hat eine gute Hand. Und da kommt es eben sehr ins Spiel, weil in beiden Fällen normalerweise kommt Aufregung als direkter Impuls erstmal. Mhm. Also auch mit einer guten Hand sind die Leute aufgeregt. Das ist so das Gegenargument zu sagen, ja gut, aber du bist ja nicht immer nur aufgeregt, wenn du eine schlechte Hand hast, sondern manchmal bist du auch aufgeregt, wenn du eine gute Hand hast.
Kannst du das gegebenenfalls unterscheiden, ob jemand aufgeregt ist, weil er ein gutes Blatt hat oder weil er ein schlechtes Blatt hat?
Manchmal geht das, aber der entscheidende Punkt ist, wie dein Körper sich dann entwickelt. Weil wenn du eine gute Hand hast, in den allermeisten Fällen, wenn du rational dann, also in den meisten, ne, ist Impuls und dann kommt Ratio, du fängst dann an nachzudenken. Und die meisten Gedanken gehen dann in Richtung von, es kann nichts passieren. Weil wenn du eine gute Hand hast, also wenn mein Gegner jetzt eine gute Hand hat, weiß der ja, er kann nicht verlieren. Und wenn du dann weißt, wenn das langsam einsetzt, so gut, okay, entweder ich gewinne oder ich gewinne mehr, dann entspannen sich die Leute ein bisschen. Und andersrum, wenn du aber bluffst, dann bist du immer noch in dieser Spannungsposition, weil du weißt nicht, bezahlt er jetzt, bezahlt er nicht, bezahlt er jetzt, bezahlt er nicht. Und die meisten Leute, eben dann siehst du bei einem Bluff, ist es gleichbleibend, gleichbleibende Anspannung, manchmal steigt die Anspannung sogar. Und bei einer guten Hand hast du diese initiale Anspannung und entspannst dich dann ein bisschen. Und diesen Unterschied, wie der Verlauf ist, das kann man recht gut sehen, wenn man erfahren ist.
Kann ich Enttäuschung spielen? Also spielen. Ich habe ein gutes Blatt. Ich möchte aber meinem Gegner signalisieren, oh, hier läuft es gerade nicht so gut. Und ich habe jetzt so ganz subtile Gestik, um Enttäuschung zu spielen. Weißt du, ich mach ganz kurz die Augen für eine Sekunde kurz zu. Aber so ganz unauffällig.
Ja.
Und das soll Enttäuschung.
Das nennt man Fake Tells.
Fake Tells, okay. Leicht zu entlarven. Oder schwer zu machen.
Die meisten sind einfach ungeübte Schauspieler. Ja, also. Ja. Wenn ich dir jetzt verschiedene Optionen geben würde, von Videoaufnahmen, wo das jetzt Leute machen, würdest du schon sehr gut erkennen können, was jetzt gespielt ist und was nicht, weil das so schwer ist, das wirklich ehrlich, authentisch. So, weil die allermeisten Menschen, wenn sie was schauspielern, machen sie es viel zu übertrieben. Also ist dann aber in Wirklichkeit ist es ja ein ganz subtiles, weil andersrum, er will das ja, also gerade ist er in der kontrollierenden, der würde ja jetzt nicht einfach,
shit, und schlechtes Blatt.
Genau, und in den allermeisten Fällen ist es dann so, wenn Leute sowas machen, wenn sowas geschauspielert wird, machen Leute das eigentlich nahezu immer, wenn sie eine gute Hand haben.
Das ist eben die Macht des Unterbewusstseins. Diese anderen Tells entstehen aus dem Unterbewusstsein. Und wir können nicht gegen unser Unterbewusstsein an.
Ja, man kann schon trainieren. Man kann schon,
wie trainierst du es zum Beispiel konkret?
Naja, du.
Eine Übung. Eine von deinen 1000 Übungen.
Du sitzt an einem Pokertisch und versuchst, diese Prozesse, die da passieren, Schritt für Schritt zu eliminieren. Also jetzt all diese Sachen, die ich genannt habe. Ich habe da jetzt quasi eine Liste von allen möglichen Informationen, die weggegeben werden können. Und das ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass der Körper das wahrnimmt, wenn du jetzt 5000 Stunden lang, jede Stunde, die du da sitzt, wie schaue ich meine Karten an, wo schaue ich hin, wie blinzel ich, wie atme ich, wie, ne? Dann merkt er, dass das jetzt ein Bereich ist, wo es darum geht, ja, so wenig herzugeben, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Ne, und das ist schon, ich merke selbst, wenn ich Sachen hergebe, aber wenn ich dann von außen die Videoaufnahme anschaue, dann sehe ich es von außen nicht mehr. Okay. Ne, also es ist dann mehr so, ein, das heißt, du willst es auf so einen Grad reduzieren, dass es von außen quasi fast nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ja.
Das geht dann nur noch über Micro-Expressions und wirklich so ganz, ganz kleine Dinge. Also es ist Training, es ist einfach tausende Stunden Training.
Du schreibst ja auch in dem Buch von dieser einen Situation, wo du beim Cash Game 1 Million Euro
ja.
verlierst. Was geht in diesem Augenblick in dir vor? Fuck.
Ja, also zu dem Zeitpunkt war es wirklich vor allem, weil ich auch einen recht substanziellen Fehler meiner Meinung nach gemacht habe in einer spezifischen Hand. Mhm. Und das hat mich viel mehr an mir genagt als jetzt der Verlust selbst.
Okay.
Weil ich noch so in diesem Flow drin war. Das war jetzt noch nicht beendet. Es war jetzt nicht so, okay, ich habe jetzt verloren und es ist zu Ende, sondern ich war schon noch in diesem, okay, das ist jetzt ein Superspot. Es geht jetzt noch 3-4 Tage. Das war der erste Tag, da habe ich 1 Million verloren und es war so, okay, so, aber ich bin jetzt noch im Modus. Also ich werde jetzt hier noch, ich glaube, wenn das der letzte Tag gewesen wäre, dann wäre ich ziemlich down gewesen. Also, oh, ich habe einen Fehler gemacht und Geld verloren und es ist vorbei und ich kann es quasi nicht mehr wieder gerade rücken. Und dann hätte mich das anders mitgenommen als irgendwie Tag 2, wo ich dann so war, okay, ich kann es jetzt noch wieder gut machen. Oder zumindest ist es jetzt wichtig, jetzt die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.
Ja, wobei 1 Million dann wieder gut zu machen, das ist dann auch...
Ja, wobei das war auch das größte Game, was ich je gespielt habe. Also da war, der Einsatz war 800.000.
Mhm.
Und wieder, also das war jetzt nicht so, dass da hätte ich auch 2-3 Millionen verlieren können. Das heißt, 1 Million war dann, ist natürlich absolut eine verrückte Zahl, aber relativ zu diesem Game war das jetzt nicht unaufholbar, sondern das war so der normale, in Anführungszeichen, normale Verlust oder Gewinn in diesem Game.
Durch solche Phasen musstest du natürlich immer wieder durch, Phasen, in denen du einfach auch Geld verloren hast oder auch ja. in dem es so gar nicht lief. Also ich weiß nicht, so 2012, 13, das war so 2-3 Jahre, die auch wirklich schwer waren. Ja. Du bist nach Wien irgendwann gegangen und hast mit einem zusammengewohnt, mit Mats. Ja. Du schreibst von Mats, dem hast du Geld geliehen. Und am Ende hattest du 1,3 Millionen Euro Schulden.
Naja, er hatte Schulden.
Ja, aber du hattest ihm das Geld geliehen.
Ich habe ihm das Geld geliehen, ja.
Wie war das für dich in der Sekunde? Wo bleibt da, hast du da noch Optimismus? Ich hole mir das schon zurück, denn wir reden von 1,3 Millionen.
Ja, es ist es ist ein bisschen komplizierter als das. Ne?
Ja.
Also es war quasi einer meiner besten Freunde und es ist jetzt nicht so, dass ich ihm das Geld geliehen habe und dann, also jetzt in einem Batzen, sondern es kamen viele Sachen zusammen und ich habe ihm quasi immer wieder versucht zu helfen oder einmal hat er Geld von mir veruntreut und das verspielt. Und dann habe ich ihm nochmal versucht, quasi das Ganze auf die Beine zu helfen. Und dann war das Problem danach, dass er recht stark auch so in meinem Netzwerk integriert war, sag ich mal. Ne? Weil einer meiner engsten Freunde, mein Mitbewohner, wir haben viel gemeinsam gemacht und ich habe ihn vorgestellt. Ja. Ich habe ihn vielen auch von meinen Bekannten und Freunden vorgestellt und die hatten dann teilweise Beziehungen miteinander. Und das Problem am Ende war, dass er Geld, was ich ihm vorgestreckt habe, veruntreut hat oder verspielt hat und dann aber noch Schulden hatte bei Leuten, die ich auch gut kenne. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich dem 1,3 Millionen in die Hand gedrückt habe, sondern es war ich, habe dann die Schulden bei den anderen Leuten beglichen.
Ja.
Und das waren dann insgesamt 1,3 Millionen.
Okay. Ah, du hattest das Geld.
Ich hatte das Geld.
Du hattest das Geld, um die Schulden zu begleichen.
Ja, alles klar.
Also, das hatte ich jetzt anders in Erinnerung. Okay.
Nein. Also deswegen, er hatte dann letztendlich so viel Schulden bei mir und es war mir auch so eine, ich hätte da auch sagen können, so, ja, ich habe damit nichts zu tun, das ist jetzt nicht mein Problem.
Na klar.
Aber da hing halt sehr, sehr viel dran, auch Risiko für die einzelnen Leute. Und in dem Punkt war für mich dann irgendwie so, nee, ich möchte das irgendwie glatt ziehen und hab dann da einen Schnitt gemacht. Und
Geld, das du natürlich nie wieder gesehen hast, logischerweise.
Geld habe ich nie wieder gesehen.
Aber in dem Jahr lief es dann bei dir nochmal so richtig gut. ich glaube, 3, 4, 5 Monate später lief es denn richtig gut und dann hast du wieder.
Ja, die Zeitline ist ein bisschen verdreht. Also ich habe, weil so viel Geld konnte ich mir natürlich erst leisten, als es so gut lief. Also dass er mich da, ich sag mal, betrogen hat, war nach meinen großen Erfolgen, also als ich schon sehr viel im Pokern gewonnen habe. Deswegen war das auch überhaupt erst eine Möglichkeit, 1,3 Millionen zu bezahlen.
Ja. Was hast du von der ersten Million, was hast du dir davon geleistet?
Also die erste Sache, die ich gekauft habe, war eine Wohnung für meine Mutter. Und ja, das war eigentlich mein erstes großes Investment.
Okay.
Und dann habe ich mir danach selbst eine Wohnung gekauft.
Ja. Bist du ein relativ genügsamer Typ? Oder würdest du dich als solchen einschätzen? Ich meine, du hast dir eine Wohnung gekauft, deiner Mutter auch eine Wohnung.
Ja, ich finde...
Ich habe mal so das Gefühl, du bräuchtest eigentlich auch gar nicht viel.
Ja, okay, das also... Täuscht. Nein, ich finde, es ist so, teilweise wird schon was nicht verschwenderisch ist, als genügsam bezeichnet. So, ich würde sagen, ich bin dazwischen. Ich bin... Ich hätte mich jetzt nicht als so genügsam bezeichnet. Ich war als Kind wahnsinnig genügsam. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich kann gut Geld ausgeben. Ich will es aber auch nicht verschwenden.
Okay.
Und jetzt ganz viel so, beispielsweise viel so Luxusthemen, die sind auch für mich präsent, aber ich habe jetzt keinen so krassen Drang oder so, ich muss das. Ne? So,
ja. Ist die Uhr eine Rolex?
Ist keine Rolex.
Nein. Ja. Sieht auch nicht so aus. Also nicht, dass ich das wirklich erkennen könnte, aber sie sieht nicht so dick aus.
Ja.
Wie schwer ist es denn, wenn es dann mal richtig läuft und da sammeln sich Millionen Euro an, wie schwer ist es, die Bodenhaftung nicht zu verlieren? Also in deinem Fall.
Ja, ich finde, dass das ganz, ganz viel mit dem Umfeld auch zu tun hat. Es hat in dem Fall auch mit meinem Umfeld sehr viel zu tun. Ich muss sagen, ich hatte ein sehr gutes Umfeld dafür, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.
Okay, cool. Also Freundin, ja, Eltern, was auch immer. So.
Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich da auch sehr viel Wert drauf lege, dass ich da sehr ablehnend auch bin. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand versucht mich zu irgendwas zu drängen, das geht bei mir überhaupt nicht. Da bin ich auch teilweise sehr überempfindlich. So, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand pusht mich in irgendeine Richtung, bin ich direkt so, nee, da gehe ich mal gar nicht lang. Und deswegen, glaube ich, ist auch eben mein Umfeld, würde ich sagen, ist ziemlich, das sind alles sehr eigenständige und sehr korrekte Menschen, finde ich.
Ja.
Und das hat sehr stark auf mich abgefärbt, dass ich merke, okay, so, ich brauche auch diese Vorbilder, wo ich das Gefühl habe, die sind teilweise charakterstärker als ich. Ja? Also sind so klar und so, ja, die brauchen nicht mehr als das, was sie brauchen, so, oder die haben klare Vorstellungen, so, das inspiriert mich sehr und ich glaube, das hat wahnsinnig auf mich abgefärbt, da habe ich sehr viel von gelernt, ja.
Es gab diese Phasen, auch lange Phasen, wo es wirklich nicht lief. Mhm. 2015 beispielsweise hattest du deinen wahrscheinlich größten Downswing,
wie es dann auch heißt. Ja, du bist schon voll in der Pokerszene drin.
Ich habe die Lingo, ja. Teilweise. Wie hast du reagiert? Denn das ist ja so eine Phase, die nimmt irgendwie so kein Ende. Der gesunde Menschenverstand, die Wahrscheinlichkeit sagt, es geht irgendwann auch mal wieder bergauf, aber wer weiß, was bis dahin alles verspielt worden ist.
Ja.
Wie hast du damals, 2015, in dieser Phase reagiert? Wie ging es dir da?
Es war so ein langsames Leiden. Ja. Also jeder Monat führt zu mehr Frustration und ich glaube, es ist auch so, manchmal ist die größte Herausforderung die Spannung zwischen dem Selbstbild und den eigenen Handlungen. Also für mich war das Schwierigste, okay, die ersten 1, 2, 3 Monate, das ist kein so präsentes Thema, weil es lief gut und dann läuft es mal 2 Monate schlecht. Dann kommt Monat 4, Monat 5, wo ich dann schon merke, okay, jetzt wird es anstrengend, 4. Monat in Folge Geld verloren, das kommt zusammen, das läuft nicht. Dann habe ich schon gemerkt, okay, es fängt an, mich zu belasten.
Und dann, da warst du dann auch im Minus dann? Auf dem Konto, ne?
Also halt nicht insgesamt, aber von wo ich mal war. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema. So, okay, ich war dann über 1 Million und dann plötzlich nochmal 100.000 weg und nochmal 100.000 weg und nochmal 100.000 weg. Und dann fängt auch so ein bisschen dieses, oh, und was ist, wenn das jetzt einfach für immer so weitergeht? Dann habe ich irgendwann nichts mehr.
Habe ich es doch nicht drauf.
Genau. Und das, dann war aber dieser Gegenteil war dann schon auch so, okay, aber ich als Profi auf dem höchsten Level muss damit klarkommen. Mhm. Und dann dieses Spannungsfeld zwischen, ich komme irgendwie nicht ganz damit klar, aber ich sollte damit klarkommen und das hat Spannung erzeugt. Und dann war es auch im Außen auch nicht so leicht, weil da war so mein Gefühl war, vor allem auch mit meinen Freunden, das hat mich sehr belastet, so mit meinen Pokerfreunden, da so drüber zu reden, hat recht auf Widerstand gestoßen, weil da recht schnell so dieses, ja, aber es läuft so gut bei dir, so jetzt beschwer dich mal nicht. Mhm. Und ich glaube so, ich habe das dann auch nicht so transparent gemacht, aber das war, glaube ich, der schwierigste Teil, dass sondern so dieses, okay, so ich habe nicht mal da jetzt die Möglichkeit irgendwie zu erzählen, so hey, aber das ist gerade ziemlich schwierig für mich, weil es am Ende natürlich alles eine Frage der Perspektive ist. Absolut gesehen, ne, habe ich dann 700.000 Euro verdient, aber relativ gesehen habe ich gerade die Hälfte meines Geldes verloren. Ne? Also das ist so, das ist dann irgendwie so ein für mich belasten, für sie so, hey, aber du bist noch 400.000 vor mir, so in die Richtung. Ja. Ne? Also das war schwierig, das war eine Herausforderung und das hat sich sehr, also ich glaube, das Schwierige war vor allem auch, dass es sich zeitlich so lange gezogen hat. Also es waren halt 9, 10 Monate, wo ich fast 50% meines Vermögens verloren habe und das war damals für mich sehr belastend, ja.
Aber zum Glück nicht im Minus. Warst du ein zu guter Spieler, um letztendlich bei Minus zu landen, was dein Gesamtvermögen angeht?
Also ich glaube,
oder hätte das passieren können?
Ich würde sagen, es hätte so jetzt nicht passieren können. Okay. Dafür waren die Limits auch nicht hoch genug und es gab auch zu wenig Optionen, zu große Fehler zu machen. Also ich war, würde ich sagen, ein sehr guter Spieler und ja, ich bin schon Risiko gegangen, aber jetzt auch nicht absurdes Risiko. So, das war alles schon noch in einem überschaubaren Rahmen und dadurch ist es dann schon auch, es ist nicht so, dass man dann immer absolut genau das Gleiche setzt. Also das, was ich riskiere mit 1,3 Millionen ist anders als das, was ich riskiere mit 700.000. Das passt man dann auch immer wieder prozentual quasi an was man hat. Mhm. Deswegen, es hätte schon sein können, dass ich dann auf 500.000 runtergehe oder auf 400.000, aber es wäre jetzt nicht so, okay, ich gehe einfach gerade auf null. Ja. Trotzdem war das belastend, weil es dann auch so ein bisschen, ich habe das auch gleichgesetzt mit der Entwicklung meiner Karriere. Es war dann so, okay, so anscheinend bin ich vielleicht irgendwie doch nicht so gut, wie ich dachte. Es ging so gut und dann jetzt irgendwie doch nicht. Ich scheine hier nirgendwo Erfolg zu haben. Mache ich irgendwas falsch, ne? Ist das jetzt vorbei? So, okay, hatte ein gutes Jahr und jetzt habe ich mich komplett überschätzt und jetzt kriege ich die Rechnung. Aber es hat zum Glück dann doch alles gepasst.
Du hast ja einen Coach dennoch. Hast du engagiert, der dich ein bisschen beraten hat. Und komm, lass uns nochmal diese eine Szene mit dem Coach lesen, okay, die du geschrieben hast. Ja. Wir sind auf Seite 121 von deinem Buch.
Ja.
Da kriegen wir einen ganz guten Eindruck, wie dann so miteinander gesprochen wird. Also, Elliot ist es.
Ja.
Der stellte zu den für dich brennenden Themen sehr, sehr viele Fragen. So, was hat dich denn in der Monte-Carlo-Situation so genervt, Fedor?
Naja, der Typ ist ein hoch angesehener Pro und dann callt er mit Dame 9 meine 4-Bet. Ich weiß ja nicht.
Ja gut, aber immerhin mit Dame 9 suited.
Ja, aber das war einfach kein gutes Spiel von ihm.
Und was genau nervt dich daran? Also du bist ja nicht er. Du hast ja korrekt gespielt.
Ja, aber er nicht, obwohl Pro und dann alle so, geil, wie kam er nur auf diese grandiose Idee? Dabei hat er seinen Flush auf dem Flop ja einfach gelackt.
Gut, stört es dich, dass er mit seinem schlechten Zug Glück hatte?
Ja, in dem Moment war das einfach brutal.
Was glaubst du, wie viele Millionen du jetzt auf dem Konto hättest, wenn es im Poker die Glückskomponente nicht gäbe?
Ja, vermutlich keine. Dann wäre Poker wie Schach und nur die Top 50 Leute würden damit Geld machen. Aber trotzdem, er ist ja ein Pro.
Stimmt. Pros haben aus moralischer Sicht gefälligst stets korrekt zu spielen, oder?
Ja. Nee, da ist was dran. Ja. Macht keinen Sinn, mich darüber zu ärgern.
So, ein paar fiese Rückfragen von Elliot und schon war das Ganze dann wieder so ein bisschen eingeordnet.
Ja.
Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Poker ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Muss man gute Mathe sein? Es hilft, oder? Es hilft schnell, Kopf rechnen zu können.
Ich würde sagen, es hilft sehr, wenn man simple Mathematik gut kann.
Und wenn man Wahrscheinlichkeiten einschätzen kann. Korrekt. Wir gehen das mal bei ein paar ganz banalen Dingen durch. Ja, okay?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil du...
Werde ich jetzt getestet.
Du wirst getestet. Ja, okay. Denn du bist ja wirklich einer, der sicherlich mit einigen dieser Wahrscheinlichkeiten total vertraut ist auch. Aha. Aber ich glaube auch unglaublich geschult darin, das richtig einzuschätzen. Achtung. Ja. So, in einer Gruppe von 23 Menschen.
Okay.
Jetzt bist du gespannt, ja. Jetzt bist du gefordert. Ah, ich sehe deinen Puls. Jetzt
fängt dein Puls an. Ich bin nervös. So.
Jetzt fängt dein Puls an.
Bloß keinen Fehler.
Nein, in einer Gruppe von 23 Menschen.
Geburtstag?
23, ja. Mhm. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das weißt du die Antwort? Nee, wie groß ist, denn das ist das sogenannte Geburtstagsparadoxon. Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei den gleichen Geburtstag haben bei 23 Menschen? 5%, 23, 50% oder 80%? Mhm. 23 Menschen, zwei haben den gleichen Geburtstag. Es gibt 365 Tage. Was glaubst du? 23 Menschen und 365 mögliche Geburtstage. 5, 23, 50 oder 80? Du hast eine große Denkerpose gerade.
Oh, ich kenne das Problem, glaube ich.
Ja.
Und ich bin nur gerade am Überlegen, auch wie die mathematische Lösung nochmal war.
Ja, aber es ist auch so lustig, dass du jetzt auch nicht heraus einfach mal was sagst, was so dein Gefühl dir sagt. Du versuchst da jetzt gerade
viel rationaler ranzugehen. Bei den Sachen ist so, also meine Erfahrung ist, Gefühl hilft da nicht viel. Also, na, einer aus 365 Tagen und dann hast du jeder dann nochmal einer aus 365 Tagen, dass sie im gleichen. Was waren die Prozentzahlen nochmal?
5, ja? 23, 50 und 80.
Ja, es muss eine recht hohe Wahrscheinlichkeit sein, ne?
Ja. Deswegen ist es ja auch das Paradoxon.
Ja, also.
Was sagst du?
Ich würde sagen 80.
Es sind 50.
50, ja.
Ich finde, als Laie, finde das erstaunlich,
ja?
Dass von 23 Leuten zwei den gleichen Geburtstag haben. Dann wiederum muss ich denken an das Studentenwohnheim. Ich wohnte mit 18 Menschen auf einem Stockwerk und drei von uns hatten am 24.12. Geburtstag. Das ist noch krasser. Nicht so, what? Mhm. Ja, okay. Nächste Frage. Wenn du 10.
Jetzt wird hier richtiger Test abgezogen.
Natürlich, ja klar. Okay. Wenn du 10-mal eine faire Münze wirfst, das ist der Begriff faire Münze. Kennst du den? Das habe ich nur so gefunden. Also, eine Münze wirfst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 10-mal hintereinander Kopf zu bekommen? 0,1%, 0,2%, 0,5% oder 1%? Das finde ich jetzt sehr, sehr schwer.
Ja, aber es ist im Grunde einfach 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5.
Okay, und es kommt raus. 10-mal hintereinander Kopf.
Kopf, ja. Ist 0,5 hoch 10.
Okay, also ja. Antwort ist 0,2% auf jeden Fall.
Ja, also das zum Beispiel ist jetzt so eine Sache, kann man sich, finde ich, ganz gut herleiten, einfach immer durch 2 quasi. Ne? Also du kannst dann, okay, 0,5, 0,25, 0,125, 0,06, so. Und dann ist man bei 6,25%, 3,125%, dann so und so weiter. Und das hätte ich jetzt, also ich weiß, da gibt es sicher auch gibt es vielleicht auch eine bessere Herleitung, das schneller rauszufinden, aber
vielleicht
so habe ich es jetzt.
Nicht. Auf jeden Fall, die Sache ist, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Und das finde ich so interessant, dass 10-mal hintereinander Kopf kommt, ist sehr unwahrscheinlich.
Hättest du gedacht, das ist wahrscheinlicher?
Ja, vielleicht. Ja, ich glaube intuitiv schon. Oder 6 aus 49, Lotto. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, alle 6 Zahlen richtig zu tippen? 1 zu 100.000, zu 500.000, zu 14 Millionen oder zu 50 Millionen?
14 Millionen.
Richtig. 1 zu 14 Millionen. Wusstest du es ja?
So grob überschlagen, ja.
Es bedeutet, dass du statistisch gesehen wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben gewinnst, wenn überhaupt. Also statistisch gesehen.
Wenn du immer spielst.
Ja. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ja. Wenn der Wetterbericht 30% Regenwahrscheinlichkeit angibt, was bedeutet das? Bedeutet es, es regnet 30% des Tages, es regnet auf 30% der Fläche, es regnet an 3 von 10 Tagen mit ähnlichen Bedingungen oder es regnet 30 Minuten? Was bedeutet das?
C, oder?
30% Regenwahrscheinlichkeit. C ist richtig. Es regnet an 3 von 10 Tagen mit ähnlichen Bedingungen. Das wissen die meisten nicht.
Nein?
Nein, nein, das ist jetzt keine Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber es ist trotzdem eine coole Frage.
Ja.
Nee, die meisten wissen es nicht. 30%ige Wahrscheinlichkeit, denn doch, du, zu 70% regnet es nicht. Also eigentlich ist 30% Regen gar nicht so schlecht, ne? Sehr schön. Du tippst 5 Buchstaben zufällig auf der Tastatur. Zufällig. Wie wahrscheinlich ist es, genau das Wort Poker zu treffen? 1 zu 100.000, zu 1 Million, zu 11 Millionen oder 1 zu 26 hoch 5?
Nur die Buchstaben?
Ja.
Oder alle? Okay.
In dem Fall geht es um Buchstaben. Man tippt Buchstaben.
Was hast du gesagt als Antworten?
100.000, 1 zu 100.000,
nee.
Zu 1 Million,
nee.
Zu 11 Millionen oder 1 zu 26 hoch 5.
Ja, das
ist es. Ja, Also jedes zufällige Wort hat die gleiche extrem niedrige Chance.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder so Herleitung. Ich bei diesen Sachen, ich bin gar nicht jetzt so mathematisch begabt. Das ist mehr so ein, zum Beispiel, da wüsste ich jetzt, okay, 26 Buchstaben.
Eben, 26 und Buchstaben und dann
mal 5.
Hoch 5, bla bla bla. Das,
ja, also war,
das konnte man 26 jetzt, mal 26 das konnte man 26. sehr locker herleiten. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Verkehrsflugzeug ums Leben zu kommen? 1 zu 1.000, 1 zu 10.000, 1 zu 500.000 oder 1 zu 10 Millionen?
Das kommt extrem auf das Flugzeug an. Ja, weil es gibt, also es gibt so
okay.
Rankings quasi. Ja. Ne? So in Afrika ist, glaube ich, 1 zu 200.000 und ich glaube, okay, so in Europa ist es 1 zu mehreren Millionen, also wird 1 zu 10 Millionen die.
Und das ist völlig korrekt. Ich glaube, deswegen soll man einfach zu dem Höchsten greifen, denn Fliegen, Flugzeuge sind extrem sicher und es ist statistisch sicherer als Autofahren. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch in seinem Leben von einem Hai angegriffen wird? 1 zu 1.000, 10.000, 3,7 Millionen oder 1 zu 100 Millionen?
Ja, es gibt, glaube ich, also wenn du am Meer lebst, ist, glaube ich, gibt es immer wieder Haiangriffe. Aber ich würde schätzen, die 100 Millionen war die...
Ja, 100 Millionen war das Höchste.
Ja, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich ein paar Dutzend, ein paar hundert Haiangriffe im Jahr oder so. Ja, 100 Millionen.
Ich mag aber, wie du denkst. In dem Fall hast du falsch gedacht. Es sind nur 3,7 Millionen.
Ja, okay.
Mit anderen Worten, du wirst wahrscheinlicher von einem Hai angegriffen, als in einem Auto umzukommen.
Mhm. Also, ja, ich glaube, es ist so.
Also Flugzeug umzukommen,
sind dann so, ne, wie viele Menschen gibt es und wie oft, wie viele Haiangriffe gibt es.
Aber es ist nur 1,3 Millionen. So, was nehmen wir noch? Aber das Schöne ist, dass man merkt einfach auch schon, dass du diese Einschätzung für Wahrscheinlichkeiten, dass du die durchaus auf das Leben übertragen kannst und da so rational schon rangehen kannst und auch noch ein bisschen in Mathe was kannst. Habe ich schon gleich gemerkt.
So Sachen finde ich aber sehr, sehr hilfreich, ehrlich gesagt. Also ich finde so Übungen, finde ich, können einem richtig helfen, so Sachen einfach einzuschätzen. Und
oder, ne? Mhm. Und zum Schluss noch, wenn du in einer Stadt wohnst, du wohnst in Wien, wie wahrscheinlich ist ein kompletter Stromausfall pro Jahr? 1 zu 2, 1 zu 20, 1 zu 200 oder 1 zu 2000? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen kompletten Stromausfall haben.
Ja, ist, glaube ich, auch wieder extrem unterschiedlich von Region zu Region. In Wien, ich würde schätzen, die ist recht hoch, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt so zurückdenke.
Ist richtig.
Wir hatten...
Stimmt.
Gefühlt, seit ich da wohne, 10 Jahre, mindestens ein paar Mal einen kompletten Stromausfall. Wobei es auch immer so für eine kurze Zeit, aber ich würde schätzen, was waren die Option, die zweite Option?
1 zu 2, 1 zu 20, 200 oder 2000?
Also auf jeden Fall zwischen 1 zu 2 und 1 zu 20. Ich würde sagen, nicht jedes 20. Jahr, glaube ich. Jedes zweite Jahr. Ich würde sagen 1 zu 2.
1 zu 20.
Okay. Wirklich nur, es scheint mir wenig. Also ich habe das Gefühl, bei uns ist schon dreimal der Strom ausgefallen die letzten 10 Jahre. Also.
Ja, aber nee, es ist nur 1 zu 20.
Okay.
Fedor, ich danke dir für diese Begegnung und für die Einblicke. Und es ist echt nicht so einfach, ein so kompliziertes Spiel mit so unglaublich vielen Facetten und Feinheiten in einfache Worte zu kleiden. Es ist hochspannend. Ich glaube, bei vielen ist das Interesse für Poker auf jeden Fall geweckt worden. Dann danke dir für heute.
Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und,
am Ende hast du mich ja echt nochmal ordentlich gegrillt hier. Jetzt geht's hier los mit dem Geburtstagsparadoxon und nicht so.
Du bist mittlerweile Unternehmer mit Pokerschule und spielst nebenbei ab und zu schon noch nicht mehr die ganze Zeit. Die krassen Tage, einmal waren es 50 Tage hintereinander in Las Vegas. Alter. Wie war dein Schlaf nach diesen 50 Tagen?
Schlecht.
Oder?
Ja.
Und das war ja jede Nacht irgendwie ein paar Stunden nur oder mal anderthalb Stunden. Du hast dich gar nicht erst ins Bett gelegt, korrekt?
Naja, da war es schon okay, da habe ich geschlafen, aber es ist einfach, den Tag über habe ich nichts anderes gemacht. Ja.
Wahnsinn. Okay, also das ist vorbei, aber ist vorbei. Ein paar Turniere spielst du noch, glaube ich, so 4 Turniere im Jahr durchschnittlich. Wann ist das nächste?
Weiß ich noch nicht. Jetzt steht Familienplanung an, deswegen mache ich erstmal eine kleine Reisepause.
Toi, 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 auf jeden Fall und danke für heute.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft. Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Und wir haben das Gefühl, auf unseren Plätzen, da kippt gerade was. Ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen.
Erschreckende Bilder aus dem deutschen Amateurfußball.
Mindestens ein Schuss.
Innerhalb von Sekunden eine Massenschlägerei.
Das Spiel muss abgebrochen werden.
Am Ende stehen 9 Streifenwagen und ein Rettungswagen neben dem Platz.
Ich bin Hubertus Koch.
Ich bin Yusuf Mirsad. Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Und wie geht es denen, die das abbekommen?
Und overall, checkt der DFB das überhaupt?
Spielabbruch macht Gewalt den Amateurfußball kaputt ist ein Podcast von Radio Bremen und dem BR Storyteam. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.